Samstag Spezial. Eine Sendung von Radio Maria Österreich. Einen schönen Abend und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol, zur Sendung Samstag Spezial. Sie hören nun den dritten Vortrag von Exerzitien, die Pater Luc Emmerich im Juli 2019 in Gamming gehalten hat, zum Thema »Meinen Frieden gebe ich euch – der Weg zum inneren Frieden in der Schule der Wüstenväter«. Ich wünsche Ihnen viel Gewinn beim Hören seiner Ausführungen.
So, liebe Freunde, ich will euch gratulieren, dass ihr immer noch da seid und dass ihr gekommen seid, mutig, für diese dritte Einheit. Es stimmt, es ist nicht ganz einfach, so in dieser Schule da zu sitzen für so lange, aber das wollen wir trotzdem einfach tun, weil der Herr uns dazu einlädt und wie immer, wie wir auch gehört haben und alle irgendwie das auch ausüben, dass man den Willen Gottes einfach tut und akzeptiert. Wir haben aber trotzdem ein paar Geschichten eingebaut in diesem Abend, weil heute sollte es theoretisch ein Abend sein von den Geschichten, von der Geschichtenerzählung. Und wir denken besonders die Beatrix und hoffen, dass sie sehr bald hier wieder zurückkommt. Und wir werden also wir haben eine Leserin, die auch dann aufsteigen wird auf diesem Pult und uns einige Geschichten erzählen wird von den Wüstenvätern, die sehr, sehr hilfreich sind, weil die Wüstenväter sagen Worte, wie wir da häufig benutzen, aber es gibt auch in diesen Apophthegmata, also in diesen Ereignissen aus dem Leben der Wüstenväter, einfach Geschichten, die gesehen wurden und gehört wurden und dann weiter erzählt worden sind, weil sie so wertvoll und wichtig sind. Und wir werden sehen, ein großes, großes Thema, das immer wieder bei den Wüstenvätern zurückkommt, ist das Gebet. Wir haben schon gehört, die Wüstenväter sind wirklich gestrebt nach dem immerwährenden Gebet und haben den Wert des Gebetes wirklich sehr, sehr stark geschätzt. Und das können und sollen wir auch wirklich lernen in diesem Weg, den wir gehen zum Frieden. Eine Sache, die Wüstenväter sehr gerne sagten und gelehrt haben, ist: Tu nichts ohne Gebet. Tu nichts ohne Gebet. Das Gebet sei für dich wie ein Begleiter, wie ein Grundton, eine Grundmelodie, die alles begleitet. Das kommt auch von dem, was der heilige Paulus uns sagt, betet ohne Unterlass. Und hier in diesen erhabenen Mauern von Gamming wurden auch oft Exerzitien gepredigt über das Jesusgebet, weil die orthodoxe Tradition das so schätzt. Wir würden also jetzt schon eine erste Geschichte hören, die uns über den Wert des Gebetes etwas sagt.
Es waren einmal drei Brüder, die sich verpflichtet hatten, ein Feld von 60 Maß abzuernten. Einer der Brüder wurde jedoch schon am ersten Tag krank und musste in sein Kellion zurückkehren. Die beiden anderen setzten ihr Tagwerk fort und sagten zueinander: Wir müssen uns nun besonders anstrengen, um die Ernte einzubringen. Doch das Gebet unseres Bruders wird uns begleiten, sodass wir unser Ziel erreichen. Als die beiden schließlich den ganzen Acker abgeräumt hatten, holten sie den dritten Bruder herbei und sprachen: Komm, Bruder, empfange mit uns deinen Lohn. Welchen Lohn soll ich denn bekommen, erwiderte der Bruder, da ich doch nicht gearbeitet habe. Die Mitbrüder aber sagten, dank deines Gebets haben wir die Ernte in der vorgegebenen Zeit einfahren können. Komm, geh mit uns, empfange deinen Lohn. Nun aber entstand ein großer Streit, weil der eine ihnen nicht folgen, die anderen aber ohne ihn nicht gehen wollten. Sie trugen ihren Streit schließlich vor einen Altvater aus. Der Bruder, der krank gewesen war, rechtfertigte sich. Siehe, Vater, wir wollten gemeinsam ein großes Feld abernten. Doch bereits am ersten Tag befiel mich eine Krankheit. Ich kehrte in mein Kellion zurück und konnte den Mitbrüdern nicht helfen. Sie aber zwingen mich nun, meinen Lohn zu empfangen. Ich habe doch nicht einen Tag gearbeitet. Die beiden anderen Brüder sagten, wir sind zu dritt ausgezogen, um ein Feld von 30 Tagwerken abzuernten. Selbst wenn unser Bruder nicht krank geworden wäre, hätten wir uns zu dritt sehr anstrengen müssen, um die Arbeit zu bewältigen. Das Gebet unseres Bruders hat uns beflügelt und wir konnten den ganzen Acker in der Zeit bewältigen, die wir sonst zu dritt gebraucht hätten. Deshalb steht ihm sein Lohn zu. Der Altvater staunte über die Schilderung der Brüder. Er ließ die Mönche zusammenkommen und erklärte ihnen den Sachverhalt. Dann sagte er, hört auf ein gerechtes Urteil. Und er verurteilte den dritten Mönch, seinen Lohn in Empfang zu nehmen. Dieser aber ging traurig und weinend davon, als ob ihm ein großes Unrecht zuteil geworden wäre.
Danke sehr. Ja, so seht ihr, es gibt auch recht viel Humor bei den Wüstenvätern und den Wüstenerzählungen. Seht ihr, was sagt uns diese Geschichte? Sie sagt uns erstens, wie sehr dieser Glaube stark war bei den Wüstenvätern. Es sind drei jüngere Mönche, wie ihr seht, die auch also Brüder sind, leibliche Brüder sind. Und weil oft war es so, dass Brüder auch in die Wüste zogen gemeinsam. Und sie glauben so stark an dem Wert des Gebetes. Für sie ist das Gebet so wie eine Arbeit. Jemand, der betet, er arbeitet, er gibt sich. Es gibt so viele Arten, sich zu geben. Es ist nicht, also das ist sehr stark, diese Geschichte, weil es ist nicht diese recht moderne Trennung, die Macht, die man Macht geht zwischen Aktion und Kontemplation, Martha und Maria und so, und was ist besser und was zählt, und wenn ich nichts tue, dann hat es keinen Wert und so weiter. Also das Gebet, und hier in einem Kloster ist es gut, das zu sagen, das Gebet ist wie es ist wirklich wie die Wurzel von der Welt, der Gesellschaft. Die Kontemplativen, die Mönche sind wie die Wurzeln der Kirche, die einfach da die Kraft hinaustragen zum Stamm. Aber das ist auch für uns in unserem Leben so. Wir eine Zeit des Gebetes, und das lehren uns die Wüstenväter, ist überhaupt nicht eine verlorene Zeit oder eine Zeit, in der man wo nichts passiert und so. Unser Bruder hat uns durch sein Gebet beflügelt. Dank diesem Bruder konnten wir arbeiten. Und deswegen soll er auch seinen Lohn haben. Das ist sehr stark. Und es ist schwierig, es anzunehmen. Man sieht auch, dieser Dritte, er selber will es nicht annehmen. Und man muss ihn verurteilen, den Lohn zu empfangen. Also, als Urteil musst du dieses Geld einfach nehmen. Und das sagt wirklich vieles auch über uns. Manchmal will man diese Prioritäten, diese Werte, die Gott selbst uns gibt, will man nicht annehmen. Sagen, nein, es ist eigentlich wichtiger für mich, dass ich arbeite, dass ich den ganzen Tag wirklich die Sachen tue. Und wenn ich einfach mich hinsetze und eine halbe Stunde lang nichts tue, dann ist keine innere Stimme in mir, die sagt, du verlierst Zeit. Du musst halt beschäftigt sein, ja, immer. Weil die anderen, die arbeiten und so. Nein, es ist nicht so. Es ist so, dass das Gebet das Gebet ist ein Tun Gottes, könnte man sagen, anstatt ein eigenes Tun. Und deswegen ist es für uns ein bisschen ein sich zurückziehen, wenn man sagt, okay, ich lasse dich handeln. Wenn meine Knie den Boden berühren und wenn ich bete, dann öffne ich mich und dann werde ich zu einem Kanal, könnte man sagen, des Handeln Gottes. Dann handelt Gott. Dann öffne ich all meine Türen und Fenster von meinem inneren Haus und ich sage ihm, handle. Und dann kommt der, dann fällt der Segen, der mächtige Segen Gottes fällt auf meine Familie, die Leute, an die ich denke, die Leute, um die ich mich Sorgen mache und so weiter. Und deswegen ist es oft so, dass das Gebet wirklich ein Dienst ist an die Menschen. Und es ist fast manchmal der größte und beste Dienst, den man jemandem erweisen kann, ist für diese Person zu beten. Weil da rufe ich einfach die Allmacht Gottes auf das Herz dieser Person. Ich lege diese Person vor Gott und sage zu Gott, handle und wirke. Und auch wenn ich gar nicht daran denke, es ist einfach eine, es ist, ich schaue einfach Gott an. Das Gebet ist einfach, Gott, ich bin bei dir und ich bleibe bei dir. Deswegen wieder noch einmal wirklich die ganz herzliche Einladung in diesen Exerzitien, Zeiten des Gebetes zu haben und wirklich zu nehmen, dass man in die Kapelle geht, es gibt verschiedene Kapellen da draußen und wirklich Zeit nimmt und sagt, Herr, ich bin da. Das Gebet ist etwas sehr Simples. Für die Wüstenväter sind oft sehr einfache Worte, wir werden das noch hören, aber zum Beispiel, da ist ein kleines Ereignis, wo ein Engel, oder ich weiß nicht, ob es ein Engel ist, aber irgendwann eine Stimme oder so, dem heiligen Antonius sagt, weißt du, es gibt in der Stadt einen Mann, der dir gleich ist. Und der heilige Antonius lebt als Asket und als Eremit seit langen Jahren und so weiter. Und die Stimme sagt, weißt du warum? Weil er arbeitet als Arzt in der Stadt und er dient den Menschen und er spricht ständig mit den Engeln das dreimal heilig. Heilig, heilig, heilig. Er sagt es ständig, den ganzen Tag, mit den Engeln. Und seht ihr, das ist so einfach. Das ist das Gebet der Wüstenväter. Heilig, heilig, heilig. Oh mein Herr und mein Gott. Und sie sprechen das, wenn sie arbeiten, wenn sie gehen, wenn sie kommen. Also es ist einfach eine Art, mit Gott ständig in Kontakt zu sein. Dass ich diese Wege des Dialogs und des Zwiegesprächs nicht verliere. Jetzt werden wir noch eine Geschichte hören, wo wir ein bisschen mehr und noch mehr erfahren werden über das Gebet und über das, was als Gebet sozusagen zählen kann oder vor Gott zählen kann.
Zu Abbas Lukios in Enaton kamen einmal Mönche, die man Euchiten, Beter, nannte. Lukios fragte sie, welches Handwerk sie ausübten. Sie antworteten, wir rühren keinen Finger, um zu arbeiten, sondern wir beten unaufhörlich, wie der Apostel sagt. Darauf fragte Abbas Lukios, esst ihr denn nicht? Und sie erwiderten, doch, wir essen. Lukios gab sich mit dieser Antwort nicht zufrieden, sondern fragte, wenn ihr esst, wer betet dann inzwischen für euch? Und er ergänzte, schlaft ihr nicht? Wieder antworteten sie mit, ja. Und der Abbas fragte wiederum, wenn ihr also schlaft, wer betet zwischenzeitlich für euch? Die Gäste wussten darauf keine Antwort. Darauf sagte Abbas Lukios, Ich bitte euch um Verzeihung, aber ihr tut nicht, was ihr sagt. Ich werde euch zeigen, dass ich bei meiner Arbeit unablässig bete. Ich setze mich mit Gott nieder. Ich weiche meinen kleinen Palmfasern ein und flechte sie zu einem Seil. Dabei bete ich und spreche: Erbarme dich meiner, o Gott, ja, erbarme dich. Wasche ab mein Unrecht. Und immer wieder bitte ich um das Erbarmen Gottes. Ist das kein Gebet? Fragte sie. Und die Gäste antworteten: Gewiss. Da sagte Lukius zu ihnen: Wenn ich den ganzen Tag mit Beten und Arbeiten verbringe, verdiene ich mehr oder weniger 6 Münzen. 2 gebe ich als Almosen, wenn jemand an meine Tür kommt. Von den übrigen kaufe ich Lebensmittel. Der die 2 Münzen bekommen hat, betet für mich, während ich esse oder schlafe. Durch die Gnade Gottes bete ich auf diese Weise ohne Unterlass.
Vielen Dank. Das ist sehr schön, sehr, sehr schöne kleine Geschichte. Was lernen wir daraus? Und was sagt uns dieses kleine Ereignis? Diese Leute, die kommen, die zum Abt, sie verstehen, dass die Aufforderung des Gebetes wie etwas rein Materielles, wo man einfach nur den ganzen Tag Gebete spricht und so. Und das ist gut, es zu wollen und zu streben nach einer längeren Aufmerksamkeit zu Gott. Aber wir wissen, wir können nicht unsere Aufmerksamkeit ständig und pausenlos zu Gott richten, so ganz ausdrücklich und bewusst. Das ist etwas, was die Altväter ganz klar auch wissen. Sie sagen, es gibt andere Stellen, die wir nachher sehen werden, aber sie reden auch über die Zerstreuungen, über Gedanken, die kommen und gehen und über ein Handeln, das einfach unterschiedlich ist. Wir tun verschiedene Sachen. Aber das, wo ihr seht das sehr klar, wie in dieser Geschichte, was eigentlich zählt, ist das, was wir im vorigen Vortrag erwähnt haben, ist der Willen Gottes. Das heißt, wenn ich den Willen Gottes tue, wenn ich für Gott lebe, wenn ich mein Tag und mein Handeln Gott weihe, im Voraus, vorher, nachher und auch während, dann wird mein ganzes Leben zu einem Gebet. Das Gebet ist nämlich, also das ist wirklich eine Frucht des Wachstums im Heiligen Geistes, aber das Gebet ist nicht, nach einiger Zeit ist nicht mehr ein Sprechen, es ist auch nicht mehr sozusagen ein Tun, es ist fast ein Sein, könnte man sagen. Die Mystiker sprechen so, sie sagen, man wird Gebet. Die ganze Person ist Gebet. Und sie ist Dialog mit Gott, Zwiegespräch, Beziehung mit Gott. Gebet heißt nur das. Gebet heißt Beziehung mit Gott, Dialog. Und dieser Dialog ist manchmal still. Es ist manchmal ein stiller Dialog. Es ist manchmal einfach nur, Herr, ich lebe aus dich heraus, ich lebe für dich. Du bist da und schenkst dich mir. Und deswegen sagt der Altvater, das ist sehr schön, wenn er zum Beispiel sagt, ja, ich tue, wenn ich meine Palmen da einweiche, ja, die erzählen immer darüber, weil das ihre, wenn man flechtet etwas, dann muss man halt diese Palmen erst trocknen und dann im Wasser einweichen und dann muss man sie, kann man sie flechten. Und das haben sie immer getan. Und währenddem sagt er, Gott, reinige mich. Oder er sagt, Gott, erbarme mich. Das heißt, er sieht eine Sache und tut das sofort in ein Gebet verwandeln. Er sieht, dass man diese Sachen, diese Palmen reinigen muss und dann sagt er, Gott, reinige mich. Diese ganz kleinen Stoßgebete sind etwas Wunderbares. Wir sind, das ist eine sehr einfache Art, das Gebet einfach umzusetzen, ist kleine Stoßgebete, wirklich. Und Das beste Gebet ist, also das Beste, es gibt keine besten, aber das Jesusgebet ist eigentlich sozusagen ein Stoßgebet, dass man ständig weiter spricht. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Und das ist wunderbar. Dann sagt man seinen Namen, Herr Jesus Christus. Man kann es sogar beim Atmen, mit dem Atmen machen, das ist sehr simpel, aber dass man eine Zeit sich hinsetzt, wenn es nur für 30 Sekunden ist, und man spricht innerlich Jesus und man atmet ein und man sagt, erbarme dich, und atmet aus. Weil wenn ich Jesus sage und einatme, dann ist es wie ich empfange dich, Jesus, und deine Kraft und deinen Heiligen Geist. Und dann, wenn ich ausatme und sage, erbarme dich, dann ist das meine Misere, die ich ihm schenke. Seht ihr, das ist sehr konkret, ja. Das ist, die Väter waren so konkret, sie haben gesagt, einfach, ja, wie, erhebe einfach deine Hände und sage, es gibt, auf der gleichen Seite, wo du gerade gelesen hast, mit dem Abda Lucius, gibt es gleich darunter ein kleines Wort. Darf ich kurz schauen? Altvater Makarius wurde einmal gefragt, wie man beten solle. Der Greis gab zur Antwort. Seht ihr, man könnte jetzt erwarten, dass er irgendwelche ein Traktat und einen Vortrag macht über das Gebet und eine Studie und so. Er sagt, es ist nicht nötig, viele Worte zu machen. Streckt vielmehr die Hände aus und sagt, Herr, wie du willst. Ich finde das toll, wirklich. Also, das ist wirklich ein sehr schönes Gebet und sehr, also, Herr, wie du willst. Aus, ja. Und das ist riesig, ja, das zu sagen. Also, wie du willst und um mich weißt. Seht ihr, wie viel Vertrauen und wie viel Glaube da drinnen ist? Erbarme dich. Kommt aber eine Anfechtung über euch, dann ruft, Herr, hilf. Das ist auch nicht sehr schwer, ne? Das gab es in unseren, hier aufs Land, also Gott hilft, das ist ja in Österreich eine sehr, sehr, also das, man findet noch Menschen, die das sagen, Gott hilf. Also, Gott weiß, was uns nützt und zeigt uns seine Erbarmen. Seht ihr, das ist eigentlich das Gebet der Kinder. In welchem Zustand soll ich sein, um zu beten? Wie soll ich mich jetzt auf das Gebet vorbereiten, stundenlang? Und welche Gebete sind die besten? Und ist es die Offenbarung nach dieser heiligen Frau, die diese Gebete bekommen hat, und nach dem Engel von dem und dem, oh, wisst ihr was? Es gibt so komplizierte Sachen manchmal, die man hört. Ja, es gibt diese private Geheimoffenbarung, wo man sagt, man soll dies beten und das an diesem Tag, an dieser Stunde. Gut, das kann man alles tun, aber wir sollen aufpassen, dass wir das Gebet nicht zu kompliziert machen. Weil wir sind Kinder und Gott ist ein Vater. Und streck deine Hand aus. Seht ihr, es ist auch körperlich. Es ist nicht nur, meine ganze Person betet. Das Gebet ist nicht eine abstrakte, intellektuelle Sache, wo ich einfach nur so Gedanken mir machen muss und so. Es ist äußerlich auch. Man kann es ruhig auch sprechen mit den Lippen. Herr, erbarm dich meiner. Und man betet deswegen auch, wir erheben die Hände und so, das ist, die ganze Person betet. Und dieses Herr, wie du willst, also das finde ich echt, es ist sehr, sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. Man geht und sagt, Herr, wie du willst. Und wie du, Herr, wie du es willst und wie du um mich weißt. Tu genau, was du willst, entsprechend von dem, was du über mich weißt. Da lässt man dem Herrn die volle Freiheit. Da kann er seine ganze Freiheit verwenden, sozusagen. Es gibt übrigens auch noch ein paar andere, genau, eine andere Stelle, die ein bisschen erzählt, inwiefern das Gebet ein Dialog ist Gott ist es. Der Altvater Makarios sagte, er ist Mönch genau deswegen, weil er sich allein mit Gott unterhält, Tag und Nacht. Er ist Mönch genau deswegen, weil er sich alleine mit Gott Tag und Nacht unterhält. Dieses Gebet ohne Unterlass, es ist wirklich ein ständiges Suchen der Mönche. Und sie wollten einfach in Gottes Gegenwart leben. Wirklich, noch einmal, Gebet heißt nicht unbedingt Worte sprechen. Gebet heißt einfach, ich bin in der Gegenwart Gottes und es ist, wie Teresia von Avila sagt, ein freundschaftliches Gespräch. Ein freundschaftliches Gespräch. Ich kann wirklich mit meinem Gott reden, wie mit meinem besten Freund. Wir können Gott Geschichten erzählen, wir können mit Gott ein bisschen so tratschen, wir können ihn fragen, wie es ihm geht. Weißt du, was ich meine? Man kann wirklich ganz, ganz locker und freundschaftlich sein mit ihm. Und ihm einfach, zu Gott sprechen wie mit einem Freund.
Macht uns droht und mein Sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im Gebet. Da erweist sich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger ein ernstes Gebet. Er hört ein ernstes Gebet. Sind mit Sorgen wir beladen, sei es früher oder spät. Sicher unser Jesus, fliehen zu ihm wir im Gebet. Sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet. Oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Jesus, oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnt und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden
Liebe Zuhörer von Radio Maria, Sie haben eingeschaltet zur Sendung Samstag Spezial. Sie hören den dritten Vortrag von Exerzitien, die Pater Luc Emmerich im Juli 2019 in Gamming gehalten hat, zum Thema »Meinen Frieden gebe ich euch, der Weg zum inneren Frieden in der Schule der Wüstenväter«.
Und Teresa von Avila sagt, Gott antwortet. Und Gott antwortet, wie antwortet er? Er antwortet, und das habt ihr alle schon erfahren, er antwortet durch Gedanken, die er uns gibt. Er antwortet durch Menschen, die uns plötzlich etwas sagen. Er antwortet durch etwas, was wir plötzlich eine Stunde später hören. Er antwortet durch eine Art Gewissheit, die wir plötzlich haben. Etwas, was wir entdecken. Oh ja. Etwas, was man im Gebet empfängt, in einem Lied hört und so. Und das ist wirklich ein Dialog, was man in der Schrift hört, in der Schrift liest. Und dafür braucht es eben diese gewisse Einsamkeit und dieses Schweigen der Wüste. Deswegen ist es so wichtig und so wertvoll. In einem anderen Ort sagt ein Vater, dass man ständig eben Gott vor Augen sozusagen bewahren soll. Ein Altvater sagte, ob du schläfst oder wachst, was du auch tust, wenn Gott dir vor Augen ist, kann dich der Feind in nichts erschrecken. Wenn dein Denken in Gott weilt, weilt auch die Kraft Gottes in dir. Also ob du schläfst oder wachst, was du auch tust, wenn Gott dir vor Augen ist, kann nichts dir schaden. Und Gott vor Augen sein, das heißt auch recht klarerweise, dass wir unter den Augen Gottes sind und nicht nur er in unseren Augen. Dass wir, ja Gott, ich weiß, du bist da und ich weiß, du schaust mich an und ich bleibe einfach bei dir und ich will nichts tun, was außerhalb deines Willens ist und sei. Der Kaiser Julian war jemand, der Gott, er war Christ und dann hat er den Glauben abgelegt und ist wieder gefallen im Heidentum. Und da war ein böser Mensch, der Kaiser Julian hat einen bösen Mensch gesandt, bei einem anderen König eine Botschaft zu suchen. Dieser böse Mensch musste durch eine Gegend gehen, wo ein Mönch betete. Dieser Mönch hieß Publius. Und er blieb 10 Tage lang reglos und komplett unfähig, weiterzugehen, weil dieser Mönch nicht aufhörte zu beten. Er kam also zurück zu diesem Kaiser und sagte ihm, es tut mir wirklich leid, aber ich habe die Botschaft nicht gebracht zu meinem dort, wo ich hingehe, weil es gab diesen Mönch Publius und er betete ständig. Ich konnte also nicht durchkommen. Und der Kaiser Julian wurde sehr wütend und hat gesagt, wenn ich diesen Mönch treffe, dann werde ich mich rächen und werde ihn umbringen. Aber ein paar Tage später ist der Kaiser selbst gestorben in einer Krankheit. Und dieser böse Mann, der das dann gesehen hat, hat all seine Sachen, die er besaß, den Armen verkauft. Und er war so voll Reue. Und dann ging er zu diesem Mönch Publius und ist selbst auch Mönch geworden und hat sein Leben wirklich in Heiligkeit geführt. Diese Geschichte findet man in einer anderen in einem anderen, noch einmal ein anderes Buch über die Wüstenväter. Und es sagt uns wirklich, es spricht wirklich über die mysteriöse Macht des Gebetes. Ich habe sogar etwas ein bisschen Analoges erfahren in der Zeit, wo ich in Afrika war. Da war ich einmal ich war einige Zeit verantwortlich für die Ausbildung der jungen Brüder, der jungen afrikanischen Berufungen, die wir in der Gemeinschaft haben. Und dort haben wir einen Spaziergang gemacht im Busch. Und wir haben den Rosenkranz gebetet beim Gehen. Und haben so eine Runde gemacht, so um diesen Dorf oder in der Nähe von diesem Dorf. Und da haben wir einfach schön gebetet für eine halbe Stunde oder so. Und dann am Ende kam ein Schamane oder so ein, ich weiß nicht, ob man sagen kann Hexer, aber jemand, der halt diesen im Animismus halt tätig ist oder Medicine Man oder so. Und er hat uns weggejagt. Er hat gesagt, geht weg von hier. Und da sagen wir, warum? Das ist doch ein Dorf von einem unserer Brüder, der dort seine Großeltern hat oder ich weiß nicht was. Und deswegen waren wir da. Und warum? Ja, weil er sagt, ich kann nicht arbeiten. Ich kann einfach nicht arbeiten. Meine schamanischen Riten und so funktionieren nicht. Weil ihr seid da und ihr betet. Und das ist sehr interessant. Manchmal ist es sozusagen von der anderen Seite, wie auch in dieser Geschichte, von der anderen Seite hört man Sachen, die uns selbst dann wiederum bestätigen in unserem Gebet. Wir können uns gar nicht vorstellen, welche Macht das hat, wenn ein Mensch auf die Knie geht. Und wenn ein Mensch seine Aufmerksamkeit zu Gott richtet und sagt, Gott, einfach nur das, Gott, erbarm dich meiner. Das reinigt sofort und das heilt die Welt. Weil wir sind verbunden, wir sind miteinander verbunden und wir tragen diese Welt in uns. Und deswegen, über die Macht des Gebetes kann man nie genug sprechen. Wirklich, die Wüstenväter haben einen sehr starken Sinn dafür gehabt. Sie haben, seht ihr in dieser Geschichte mit dem nicht vorbeigehen können, sieht man, dass ihre Mission und ihr Auftrag, das war wirklich die Fürsprache für die Welt. Sie haben der Welt geholfen, weiterzukommen und vor Gott zu kommen durch ihr Gebet. Es gibt sogar manche Heiligen, die sagen, dass Gott sich ausruht oder dass Gott sozusagen Zuflucht findet, sozusagen, bei den Betern, bei den Menschen, die beten. Das kann man nicht wirklich so sagen, weil Gott braucht keine Zuflucht, aber es ist trotzdem ein schönes Bild, um zu sagen, dass ich durch meinem Gebet und speziell durch das Gebet Christi in mir und das Gebet Mariens neben mir, dass ich Anteilnahme habe an der Erlösung, wirklich.
Altvater Achillas erhielt einmal den Besuch von drei Greisen. Einer von ihnen stand in üblem Ruf. Der erste der drei bat, Vater, knüpfe mir ein Netz. Achillas aber antwortete, ich habe keine Zeit, ich mache es nicht. Da wandte sich der zweite an ihn. Vater, mache das Netz aus Liebe, damit wir in unserer Wohnung ein Andenken an dich haben. Und wieder sagte Achillas, ich habe keine Zeit, ich mache es nicht. Da wandte sich auch der mit dem üblen Ruf an ihn und bat, mache mir ein Netz, damit ich etwas aus deinen Händen besitze. Altvater Achillas sagte auf der Stelle zu, ich mache es für dich. Als die beiden ersten Greise mit Altvater Achillas allein waren, beklagten sie sich. Wir haben dich so inständig gebeten, aber du wolltest kein Netz knüpfen. Diesem aber hast du gesagt, ich mache es für dich. Darauf erklärte Altvater Achillas ihnen, ich habe euch gesagt, dass ich das Netz nicht knüpfe, weil ich keine Zeit habe, und ihr wart deswegen nicht traurig. Wenn ich eurem Bruder die gleiche Antwort gegeben hätte, dann hätte er sich gesagt, wegen meiner Sünde hat er es abgelehnt, meinen Wunsch zu erfüllen. so hätten wir alle Verbindungen zu ihm abgeschnitten, wie ein gekapptes Seil. Nun aber habe ich seine Seele aufgeweckt, damit euer Bruder nicht in Traurigkeit versinkt.
Die tiefe, tiefe Weisheit der Wüstenväter und die Frucht von einem Leben in Gott und ein Leben mit Gott, die Frucht von einem Leben im Gebet und mit Gebet, ist, dass man langsam anfängt, und deswegen wollte ich das noch als dritte Geschichte irgendwie zeigen oder zum Hören, also hören lassen von allen, weil man fängt langsam an, ein bisschen wie Gott zu denken oder zu reagieren oder zu handeln. Dieses Handeln von diesem Altvater ist komplett im Gegenteil von dem, was man menschlich tun würde spontan. Es kommen drei Greisen, über einen weiß man, dass er ein Sünder ist und anscheinend ist es auch wirklich wahr, dass er ein Sünder ist, aber die zwei ersten sind irgendwie sehr, 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 sehr nett und sehr höflich und sie bitten um ein Andenken, es ist sehr schön, wir wollen etwas haben von dir, das dir gehört, es ist alles sehr irgendwie in dem der Nettheit und Liebheit und so. Und der Altvater macht es nicht, weil er sieht, sie hatten sehr oft die Gabe der Einsicht und sie sahen die Sachen. Er sieht, dass es nicht wirklich notwendig ist und das wird nicht wirkliche Frucht tragen. Es ist halt aus Höflichkeit und einfach nur so und ein bisschen versuchen, ja, wie man auf Englisch sagt, people pleasing, das heißt ein bisschen den anderen, den Menschen einfach gefallen. Aber dieser Dritte, der ein Sünder ist, er bittet um etwas und der Vater weiß, es geht um seine Seele. Und es geht um seine Verbindung mit Gott. Der Grund, weshalb man sündigt, ist sehr oft, dass man die Liebe Gottes in diesem Moment und in dieser Handlung nicht sieht. Und dass man dass man in diesem Moment von Gott eigentlich abgeschnitten ist. Die Sünde ist, dass man durch eine Tat sagt, ich brauche keinen Gott und ich habe keinen Gott und Gott gibt es nicht und ich handle, als ob es ihn nicht gäbe. Und deswegen sagt er, ja, für dich werde ich es tun. Obwohl du es nicht sozusagen verdienst, aber niemand verdient sowieso gar nichts. Und er knüpft dieses Netz und schenkt es ihm. Und nachher sagt er, er sagt, dieser Bruder hätte sich gesagt, wegen meiner Sünde hat er es abgelehnt, meinen Wunsch zu erfüllen, und er hätte sich noch mehr abgeschnitten von uns. Seht ihr, was das bewirkt, wenn man jemandem, der sündigt, oder jemandem, der einen Fehler getan hat, wenn man ihn dann sozusagen, wenn man sich dann von ihm trennt oder wenn man ihn dann abstoßt wegen diesem Fehler und wenn man ihn dazu bringt, dass er sich schämt und dass er sich schuldig fühlt und so weiter, dann gibt es dieses Risiko, dass man ihn ab, er sagt, alle Verbindungen zu ihm kann abgeschnitten sein wie ein gekapptes Seil. Nun aber, durch die Liebe, habe ich seine Seele aufgeweckt. Das ist sehr, sehr stark. Das ist wirklich sehr, sehr stark und sehr, sehr schön. Die Liebe und das Geben weckt uns auf. Das ist die erste Frucht des Gebetes. In dem Gebet, in der Gegenwart Gottes, man lebt in seiner Gegenwart, man lebt mit ihm und man bekommt langsam seine Gedanken, man bekommt langsam Inspirationen von ihm und dann fängt man an, auch ein Gebender zu sein. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte, wo der Papst, der heilige Papst Johannes Paul II., was er gemacht hat mit einem Priester, der ein ganz, ganz großer Sünder war. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist bekannt. Ich weiß nicht mehr genau die Umstände, aber auf jeden Fall war das ein Priester, der vom Priestertum abgefallen war, der in der Sünde lebte und der sich auch, glaube ich, politisch gegen die Kirche engagiert hat oder ich weiß nicht was. Also er hatte wirklich schlimme Sachen getan. Ich weiß jetzt nicht mehr genau was. Und dann kam er nach Rom, weil irgendwer ihn dann dorthin gebracht hat oder der Papst hat erfahren, dass er in Rom war und so. Und der Papst hat ihn kommen lassen. Und dann hatten natürlich alle geglaubt, er wird ihn tadeln und sagen, warum machst du das und wie kannst du denn so tief gefallen sein und so weiter. Und der Papst hat gekniet vor ihm und hat ihm gefragt, kann ich bei dir Beichte ablegen? Und der Papst und dieser Priester, also der Papst hat gebeichtet bei diesem Priester. Weil ein Priester bleibt immer Priester, auch wenn er selbst sagt, ich will nicht mehr, das Priestertum bleibt für immer. Und man sagt, dass er dadurch, dass sein Herz da geschmolzen ist. Seht ihr? Genauso wie Gott selbst tun würde. Denken wir ein bisschen ab und zu, wie Gott mit uns tut. Glaubt ihr, dass Gott uns die Rechnung zahlen lässt von all unseren Taten? Und glaubt ihr, dass Gott wegen unserer Sünden uns der Sünden entsprechend behandelt? Also wenn er das tun würde, dann wären wir alle verloren, wirklich. Ich als Erster und alle anderen. Weil Gott weiß, das Einzige, was das Böse besiegt, ist die Liebe und das ist die Barmherzigkeit. Wie der Papst Johannes Paul II. Auch seinen Mörder, könnte man sagen, den Ali Aksha, der versucht, ihn zu erschießen, wie er ihn gesehen hat im Gefängnis und ihm vergeben hat und so. Das ist auch unglaublich. Das ist wirklich Handeln wie Gott. Und denk nicht, dass diese Menschen Helden sind oder irgendwelche Leute, die halt ganz anders sind. Nein, es ist genauso wie du und ich. Und der Weg, und das sagen wir einfach nur so und dann hören wir auf, aber der Weg dorthin ist das Gebet. Unsere alten Väter sagen, tue nichts ohne Gebet, tue nichts ohne Gebet. Es gibt auch eine sehr, sehr schöne Stelle, wo man über die Wohltaten des Gebetes redet. Ganz einfacher Satz vom heiligen Evagrius Ponticus, der eine der ersten Wüstenväter war, der auch etwas geschrieben hat. Er sagt, das Gebet vertreibt die Traurigkeit und die Mutlosigkeit. Ganz einfach. Das Gebet vertreibt die Traurigkeit und die Mutlosigkeit. Und das stimmt. Warum haben wir oft eben diese Traurigkeiten in uns? Ich rede nicht hier von etwas Chronischem oder Physischem, wie eine Depression und so weiter, das kann es auch geben. Aber diese Traurigkeit oder diese Mutlosigkeit ist sehr oft da, wenn ich nur mit mir selbst bin. Nur mit mir selbst oder nur mit den Irdischen. Und ich bin eigentlich in diesem Moment nicht von der Liebe Gottes umhüllt und ich bin nicht in der Umarmung Gottes. Und wenn ich nicht in der Umarmung Gottes bin, dann bleibt oft Traurigkeit und Mutlosigkeit übrig. Das ist normal, weil was kann ich selbst anderes produzieren? Oder wie, es hängt ja nicht alles nur von mir ab. Ich kann mein eigenes Glück nicht selbst erschaffen. Und deswegen sagen uns die Väter, ja, ich kann auch aus meiner Traurigkeit heraus und aus meiner Müdigkeit heraus das Gebet aufsteigen lassen. Ein ganz einfaches Gebet. Herr, wie du willst. Herr, erbarme dich meiner. Es soll kein gespanntes, gestresstes Gebet sein, wo ich den Herrn eigentlich mit so viel Druck anflehe und bitte, dass er das macht und wenn er das nicht macht, dann gibt es ihn nicht und dann liebt er mich nicht und so weiter. Aber das gibt es auch manchmal. Es gibt Leute, die bitten, 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 aber eigentlich ist es so, dass sie Gott unter Druck stellen und sie sagen, du sollst mich jetzt das Ding jetzt lösen. Ich will jetzt nicht mehr so sein wie jetzt. Also bitte, bitte, bitte. Und dann passiert es natürlich nicht und dann sind sie wütend und sagen, Gott hört mich nicht und so weiter. Da muss man aufpassen. Das Gebet ist nicht erstens, dass ich meinen Willen auf Gott überstülpe. Das Gebet ist erst, dass ich sage, Herr, erbarme dich meiner. Und es ist erst, dass ich sage, Herr, genau wie die Martha von Bethanien gesagt hat, Herr, der du liebst, ist krank. Oder wie Maria gemacht hat in Kana, Herr, sie haben keinen Wein mehr. In Gebet bringe ich mein Leben zu Gott und ich tue den Dialog mit Gott wiederherstellen. Ich kann natürlich meine Sehnsüchte ausdrücken. Ich kann ihm sagen, weißt du, ich würde so gerne wieder gesund sein. Ich würde so gerne, dass meine Tochter ihre Prüfung, dass es gelingt. Ich würde so gerne, dass das Wetter morgen schön wird, weil wir eine Hochzeit haben und sowas. Das darf man ihm sagen. Aber es ist anders, seine Wünsche Gott zu äußern, als ihn zu befehlen. Herr, mach das. Also wir reden ja nicht einmal untereinander so. Wir sagen nicht, gib mir 50 Euro, ja? Das sagen wir nicht. Wir, mach das, geh, komm, nein. Wir sagen, dass wir Bedürfnisse haben vielleicht und erklären. Also machen wir dasselbe mit Gott. Gott, ich bringe dir meine ganze Sehnsucht, meine ganzen Wünsche. Ich will wirklich glücklich sein, Gott. Ich will wirklich, dass das und das passiert. Aber ich sage nur, dass ich es will. Ich befehle dir nicht. Du weißt selber, was gut ist für mich. Und deswegen sagen die Mönche, streck deine Hand aus und sage, Herr, wie du willst und wie du um mich weißt. Und sehr, sehr oft, die Erfahrung zeigt uns wieder einmal, sehr, sehr oft, wenn wir das machen, ist Gott so berührt durch das Vertrauen, weil nichts berührt Gott mehr als das Vertrauen der Menschen, dass er das oft auch in Überfülle dann tut. Auch was wir haben uns nicht getraut, daran, das zu bitten, aber er hat es getan. Weil man ihm vertraut hat. Ich vertraue dir, ich weiß, du wirst einfach mich führen. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ich habe keine Ahnung, wohin dieser Weg geht, ob auf diesem, zum Berg des Friedens zu steigen, ob es links geht oder rechts oder vorne oder Mitte oder Steine oder keine Steine. Aber ich weiß, es geht zu diesem Berg des Friedens und zu diesem Glück. Also ich lasse mich führen. Betet ohne Unterlass, betet, bewahrt immer Gott vor Augen. Also lasst uns das einfach für diesen Abend bewahren und um diese Gnade bitten, weil das ist eine Gnade, das ist nicht erst eine Anstrengung. Ich bedanke mich für eure lange Aufmerksamkeit heute. Jetzt ist es endlich zu Ende. Jetzt kann man gehen in Frieden. Aber vielleicht können wir, wie jedes Mal schon, einfach beten. Vielleicht könnten wir aufstehen. Das könnte uns ein bisschen aufwecken und kurz gemeinsam um die Gnade des Herrn bitten. Gott, unser Erlöser, unser Alles, unser bester Freund, unsere Zuflucht. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist. Es ist nicht möglich, ohne den Heiligen Geist zu beten. Wir wissen nicht, wie man betet. Der Heilige Geist, dein Geist, betet in uns. Deswegen sagen wir, Komm, Heiliger Geist, und schenke uns für heute und auch für jeden Tag, und wir werden jeden Tag wieder darum bitten, die Gnade der Kommunion mit dir, dass wir mit dir verbunden bleiben, dass wir eins sind mit dir, dass dieser freundschaftliche Dialog immer aufrecht bleibt. Wir wollen nie heraustreten aus diesem Dialog mit dir. Wir wollen dich anschauen. Wir wollen immer wissen, dass du uns anschaust. Wir wollen mit dir sprechen. Noch mehr, als wir mit anderen Leuten sprechen. Wir wollen dir zuhören. Schenke uns die Gabe des Gebetes. Wir wollen darum bitten, durch die Fürsprache deiner Mutter, die Meisterin des Gebets, wir wollen sie bitten, dass sie unser Herz öffnet und uns beibringt, zu beten wie sie. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen.
In der Sendung Samstag Spezial hörten Sie heute den dritten Vortrag von Exerzitien, die Pater Luc Emmerich im Juli 2019 in Gamming gehalten hat, zum Thema »Meinen Frieden gebe ich euch – Der Weg zum inneren Frieden in der Schule der Wüstenväter«. Die Fortsetzung strahlen wir heute in einer Woche am Samstag, den 21. Dezember, ebenfalls um 20.30 Uhr für Sie aus. Gerne können Sie von der heutigen Sendung eine CD bei unserem Hörerservice bestellen unter der Telefonnummer 01 710 70 72 oder schreiben Sie ein E-Mail an cd.dienst@radiomaria.at. In Kürze finden Sie diese Sendung auch auf unserer Radiothek unter radiomaria.at zum Nachhören und Downloaden.